Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mari Uncut, heute mit dem Format Stories Uncut und ich habe einen Gesprächspartner. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt tatsächlich, weil es ein absoluter Hochkaräter, nenne ich es jetzt mal, ist seit einigen Jahren ein sehr, sehr guter Freund. Witzigerweise sehen wir uns eigentlich immer mehr im Ausland als im Inland. Auch ein bisschen witzig. Und er ist seit über 20 Jahren Trainer und Coach und Sprecher und hat unglaublich viel Erfahrung im Bereich Mentaltraining, coacht die ganz großen CEOs von DAX-Konzernen, Profisportler, ist aber auch, ich nenne es jetzt mal, für den Otto-Normalverbraucher da, nämlich für dich und mich und möchte Menschen wieder in ihre Kraft bringen, in ihre Größe und Menschen befähigen, ein erfolgreiches, erfülltes und ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Ja, begrüßt mit mir ganz herzlich Steffen Kirchner. Steffen, schön, dass du da bist.
Danke, Mari. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Und wir haben jetzt ganz kurz im Vorgespräch schon ein, zwei Sachen besprochen. Und ich kann auf jeden Fall sagen, es wird ein mega Gespräch. Ich habe vorhin schon eine Story dazu gemacht, weil ich eben genau weiß, was da alles da ist an Wissen und an Erfahrung. Und ich weiß auch, wir könnten über 1000 Dinge sprechen heute. Und wir fangen einfach mal mit was ganz in Anführungszeichen banalem an, nämlich du bist ja auch mal geboren. Vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, wo kommst du denn her? Was hast du bisher gemacht und wie kamst du denn eigentlich dazu, dass du heute das machst, was du machst?
Ja, das war eine wilde Reise und es ist ziemlich unwahrscheinlich gewesen, dass ich das tue, was ich heute tue. Also ich bin geboren 1981 im schönen Vilsbiburg, das ist im Herzen Niederbayerns. Also jetzt nicht bekannt für Open Mindset, Geschwindigkeit, modernes Business, Unternehmertum und so weiter. Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Meine Mutter hatte vor mir 3 Fehlgeburten. Ich war ein bisschen eine Überraschung, dass ich noch kam, war nicht mehr geplant. Und so bin ich von einer Mama großgezogen worden oder auch von Eltern, sage ich mal, wo vor allem die Mama sehr viele Verlustängste natürlich hatte und mich sehr behütet hat, weil die natürlich schlimme und harte Erfahrungen gemacht hat, die auch alkoholkrank war und somit habe ich erstens mal da wahrscheinlich schon ein bisschen was im Gepäck mitbekommen. Das heißt, so dieses Thema Ängste, Zweifel, Unsicherheit, das ist schon was, was ich auch kenne. Bin eher ein introvertierter Typ auch immer gewesen. Heute weiß ich, es gibt introvertiert, extrovertiert und zentrovertiert. Heute würde ich sagen, bin ich eher zentrovertiert, habe so beide Teile. Aber früher war ich halt eher so still, eher schüchtern, eher zurückhaltend, ich war in der Schule nie Klassensprecher, nicht mal vorgeschlagen, ehrlich gesagt. Und habe mich dann eigentlich so ein bisschen geflüchtet in den Sport. Boris Becker ist damals 1985 Wimbledon-Champion geworden. Ich habe das im Fernsehen gesehen und der Tennisplatz war halt was. Mich hat der Sport fasziniert, aber es war halt auch so ein Safe Place. Ne? Da konnte ich mal so ein bisschen ich selber sein, da hatte ich alles unter Kontrolle, weil ich habe halt immer versucht, irgendwie auch so die Probleme anderer Leute zu lösen. Ne? Die Ehe der Eltern, die dann irgendwann in Scherben lag, der Mutter ging es immer schlechter mit der Alkoholkrankheit und du versuchst halt Menschen zu retten und Ziele zu erreichen, die du gar nicht selber erreichen kannst, ne? Und die du auch gar nicht erreichen solltest als Kind. Und so war eigentlich das Leben ein ziemlicher Kampf früher auch und bin dann durch ziemlich tiefe Täler auch gegangen. Auch das Tennis war dann irgendwann ein Kampf, weil es dann halt irgendwann zum Beruf wurde. Und dann war das plötzlich auch kein Spiel mehr, sondern auch ein Überlebenskampf und mein ganzes Lebensspielfeld war eher dann so ein Schlachtfeld gefühlt. Und das führt dazu, dass du halt dann auch groß wirst, kommst dann ins junge Erwachsenenalter mit eben, wie gesagt, nach wie vor vielen Selbstzweifeln. Bin zwar volljährig geworden, aber nicht wirklich erwachsen, ne? War immer noch unselbstständig, war immer noch voller Selbstwertmängel, hat kein Geld, weniger als kein Geld, ehrlich gesagt, habe viele finanzielle Fehler gemacht, hat massive Schulden, 250.000 Schulden damals mit 21, 22, 23 auch noch. Ja. Keine Berufsausbildung, habe nur Tennis gespielt, habe zwar Wirtschafts-Abi gemacht und habe nebenbei kurz Betriebswirtschaft studiert, aber habe ich erfolgreich abgebrochen. Naja, und dann hat es mit dem Tennis auf Dauer auch nicht geklappt. Und das war der Startpunkt. Ne? Also im Endeffekt ist das Leben dann so ein bisschen zusammengebrochen. Und dazu kam, dass ich neben den vielen Ängsten, die ich hatte, halt auch ganz besonders eine hatte. Und das war tatsächlich, vor Menschen zu reden. So, wenn man jetzt weiß, was ich heute mache, ist das natürlich schon irre eigentlich. Und ich frage mich manchmal selber, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Aber ja, es gibt in jedem Menschen irgendwas, wenn er das findet, das ist halt größer als deine Angst. Ne? Es gibt, wenn du so ein bisschen deine Aufgabe oder auch deine Gabe findest, und in der Gabe steckt dann oft die Aufgabe auch mit drin, dann kannst du aus manchmal auch der größten Angst und dem größten Widerstand oftmals den größten Entwicklungssprung und auch vielleicht sogar die größte Liebe erwachsen lassen oder dahinter erkennen, dass da was drin steckt. Ja, und so war es dann bei mir. Naja, und so ist dann dieser ganze Beruf entstanden, ne, dass ich dann Sportpsychologie studiert habe, mit Spitzensportlern gearbeitet habe, dann in Unternehmen gekommen bin, viele, viele hunderte von Firmenvorträgen gehalten habe, dann irgendwann eigene Seminare gemacht habe, jetzt bilden wir aus, schreibt Bücher und so weiter, hast einen Podcast. Also das war eine Reise, ich hatte da nie eine Visionscollage, ich hatte das auch nie geträumt, ich hatte nie ein Ziel, ich hatte nicht mal eine Vorstellung, dass es sowas überhaupt geben könnte. Ich glaube, die guten Dinge im Leben kommen zu dir. Und die einzige Aufgabe, ich habe da mal eine schöne Metapher gehört, wenn du Schmetterlinge liebst, dann darfst du dir nicht so ein Fangding holen, ne, so ein Kescher, wo du ihn hinterherläufst und sie zu jagen, sondern bauen einen Garten. Mhm. Ja, bauen einen wunderschönen Garten, weil dort kommen die hin, weil du die dann quasi anziehst. Und der Garten hat viel mit dem eigenen Lebensgefühl, mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Und die guten Dinge oder deine, die Dinge, die zu dir gehören, die kommen dann zu dir. Und ich kann sagen, dass die Dinge, die guten, zu mir gekommen sind. Ja.
Ja. Da war jetzt schon unglaublich viel drin, wo ich überall gern reinhüpfen würde. Tatsächlich würde ich gern noch mal kurz in deine Kindheit zurückgehen, bevor wir dann übers Leben und wie du das da alles entwickelt hast, dazu kommen. Und zwar, du hast vorhin gesagt, auf dem Tennisplatz war sicher. Also du hattest viele Ängste und auf dem Tennisplatz war sicher. Was war denn damals deine größte Angst? Da hast du wahrscheinlich noch nicht drüber gesprochen, vor anderen Menschen zu sprechen, sondern vielleicht dich auch eher auf dich selber zu verlassen? Oder was war da die größte Angst? Weißt du das noch?
Ja, ja. Also es gibt natürlich viele verschiedene Ängste, die da zusammenkommen. Ne? Also wenn du auf dem Tennisplatz stehst, dann bist du ja quasi in einer Prüfungssituation. So. Und diese Angst, die ich da auf dem Tennisplatz hatte, kannte ich auch ein bisschen aus der Schule. Also ein Match ist ja praktisch ein Messen mit jemand anderem. Das heißt, man kann gewinnen oder man kann verlieren. Dazwischen gibt's nichts. Das heißt, du schaffst es oder du scheiterst. Also ich hatte Angst vorm Scheitern, Angst vorm Versagen. Somit in der Folge dann auch, je weiter man kommt, dann irgendwann auch Existenzängste. Also nicht nur Angst vorm Scheitern, sondern irgendwann auch Angst von der Folge des Scheiterns. Ja, kein Geld zu verdienen in der Weltrangliste oder auch in der deutschen Rangliste abzurutschen. In Turniere nicht mehr reinzukommen und so weiter. Es gab aber auch viele andere Ängste, ne? Auch zum Beispiel dann die Eltern zu enttäuschen, einen Trainer zu enttäuschen, manchmal Freunde, die mitgereist sind, um einen anzufeuern oder zu unterstützen, zu enttäuschen. Also man kann sagen, es sind eine Mischung aus Versorgungsängsten, Ablehnungsängsten, und ich glaube, es ist halt einfach das, was, glaube ich, auch viele kennen, die dir ja auch zuhören oder auch die mir zuhören. Ich glaube, das geht vielen Menschen so. Es ist immer irgendwie nicht genug, ne? Und das war ja meine Urerfahrung als Kind, ne? Ich hatte ja immer so diesen Wunsch, Mama soll wieder gesund werden, Eltern sollen sich wieder lieb haben, Kindheit soll wieder schön sein. Und ich bin sehr fleißig und ich bin jemand, der sich sehr einsetzen kann und sehr ehrgeizig, und das war ich als Kind schon. Und wenn du aber dann merkst, egal wie viel du tust, dieses Ziel erreichst du nicht, weil die Mama wird nicht gesund, weil es gar nicht geht, ne? Und dann ist diese Urerfahrung von mir gewesen, egal was ich tue, egal wie viel ich mache, es ist nicht genug. Ne? Also ich kann noch nicht genug, ich mache noch nicht genug, ich schaffe nicht genug. So, und dann bist du schnell bei, ich bin noch nicht genug. Und genau das war es. Also die Urangst war, nicht genug zu sein. Und es war nicht nur eine Angst, sondern es war eine wiederkehrende Erfahrung, weil es ja meistens wirklich nicht oder oft nicht gereicht hat. Ne?
Ja. Das ist ja dann auch diese Maßstäbe, die man sich dann so setzt, weil die Frage ist ja auch immer, ne, was ist nicht genug und worauf habe ich überhaupt Einfluss? Ich frage dich jetzt, ob wir in das Thema reingehen wollen oder nicht. Hast du Kontakt mit deinen Eltern, beziehungsweise die Geschichte mit deiner Mama kenne ich ja ein bisschen. Ist es in Ordnung, wenn wir da ein bisschen reingehen?
Na klar, ja klar.
Ja. Wie war das damals für dich, als du dann, also du hast gerade erzählt, deine Mama alkoholkrank, ich weiß nicht, Eltern haben sich getrennt, habe ich jetzt so rausgehört zwischen den Zeilen.
Genau.
Mit wie vielen Jahren war das?
Da war ich 11 oder 12, so in der Zeit.
Ja.
Genau, da kam die Trennung.
Ja, und dann hattest du ja quasi nicht nur die Situation, dass deine Mama alkoholkrank war und du ihr nicht helfen konntest, sondern ja auch der Papa nicht da war, was ja gerade auch, also sowohl natürlich für Mädels, aber auch für Jungs, ja schon extrem schmerzhaft und auch prägend ist, weil das ja auch wieder eine Art von Verlust und Verlassenwerden Wie war das für dich?
Ja, das war ganz interessant, weil es bei mir tatsächlich da ein bisschen anders war, weil das Ausziehen von meinem Papa war zwar schmerzhaft, auf der anderen Seite, also mein Papa hat schon immer viel gearbeitet und der war halt immer den ganzen Tag weg und da die zwei sich trotzdem auf eine im Endeffekt relativ gute Art und Weise noch getrennt haben, konnte ich immer trotzdem zu ihm, wenn ich das wollte. Und ich habe den sowieso meistens in seiner Arbeit, in seinem Büro gesehen. Von dem her war da jetzt nicht der Kontakt komplett weg oder sowas. Ich war auch am Wochenende oft bei ihm und so weiter. Also da hat mir jetzt nicht so viel gefehlt und auf der anderen Seite war auch der Druck zu Hause mal weg. Also das heißt, es kam sehr schnell auch eine zweite Erfahrung. Ja, da fehlt zwar jemand zu Hause am Abend schon, ja. Auf der anderen Seite war irgendwo Druck weg. Meine Mama war nach einer Zeit zumindest dann auch befreiter und hat auch selber ein neues Leben begonnen, weil sie war das erste Mal, wo ich so 9 oder 10 Jahre alt war, ist ins Koma gefallen. Damals wegen dieser Alkoholkrankheit und kam da aber nochmal zurück und war dann auch clean, viele Jahre lang sogar. Und da hat diese Trennung eigentlich was Gutes bewirkt. Also ich würde sagen, dass diese Trennung nicht schlecht war, die war zwar schmerzhaft, aber die war im Endeffekt heilsam. Und beide haben ein besseres Leben erstmal dann noch geführt. Ne? Und ich somit eigentlich auch. Ja.
Ja, das ist ein guter Aspekt, den du ansprichst, weil manchmal ist es natürlich auch, kann es eine Besserung geben, vor allem wenn davor die Situation super angespannt ist. Und da passiert ja auch ganz viel mit einem Kind, ne? Wenn viel zum Beispiel gestritten wird oder was auch immer. Ja, und du hast gerade auch schon gesagt, dass sich eben diese Ängste entwickelt haben. Hast du Kontakt noch zu deinem Papa? Lebt er noch?
Ja, guten Kontakt auch. Da ist auch ganz viel Heilung entstanden, weil der dann auch, ich glaube, vorletztes Jahr das erste Mal bei meinem Seminar war. Also das erste Mal wirklich mich in meiner Arbeit gesehen. Und ist total stolz. Ne? Und wir haben ein gutes Verhältnis, ist vieles geklärt und ja, sehr gutes Verhältnis. Ich würde sagen, dass diese Trennung zu spät gekommen ist. Also ne, das kennt man oft, dass Leute dann sagen, na, wir trennen uns noch nicht wegen den Kindern. Ja, in Wahrheit ist, nee, du trennst dich nicht wegen dir selbst, wegen deiner eigenen Angst, wegen deinem eigenen Thema. Die Kinder leiden nicht weniger, wenn du noch 5 Jahre wartest. Das kann ich aus eigener Erfahrung sicher sagen. Und vielleicht würde meine Mama noch leben, wenn sie sich 5 Jahre oder 7 Jahre früher getrennt hätten. Das weiß man nicht, aber ich sag mal, also besser gemacht hat es nicht, das Warten. Ne?
Ja, absolut. Verrückt. Ja, es einfach krass, welche kindheitlichen Prägungen da natürlich auch entstehen, ne? Sowohl durch Trennung, aber eben schon auch davor. So, dann hast du gesagt, dann hast du angefangen, Tennis zu spielen. Da war natürlich auch viel Druck, Versagensängste. Hattest du jemals die Angst vor Erfolg?
Ja, und nicht zu knapp. Also das ist ja interessant, ne? Dass ja es gibt ja dieses Polaritätsprinzip, ne? Und am Ende des Tages wirkt sich Angst immer gleich aus, egal ob man jetzt Angst vorm Scheitern oder Angst vor der eigenen Größe plötzlich kriegt. Und ich habe ja auch Erfahrungen gemacht auf dem Tennisplatz, dass ich manchmal, wenn ich dann doch mal zufällig bei mir war, plötzlich unglaubliche Leistungssprünge gemacht habe und plötzlich Leute besiegen konnte, wo ich mir gedacht habe, wenn ich den jetzt besiege, das würde ja bedeuten, das, und dann geht die Hochrechnerei los und denke ich mir, oh Gott, da komme ich ja in Bereiche, da gehöre ich ja gar nicht hin. Also ich habe mich gar nicht so groß gesehen. Ne? Ich habe mich ja selber immer klein gesehen. Was dann meistens dazu geführt hat, dass ich dann verloren habe. Ja? Aber nicht, weil es nicht gegangen wäre, sondern weil ich eben diese Angst vorm Erfolg, beziehungsweise eigentlich die Angst ist ja vor der eigenen Größe, ne? Vor dem sich selbst erkennen. Ne? Das ist es ja. Die hatte ich schon. Ne? Und es das heißt ja so schön, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Ja, aber der Weg zu dir selbst führt an allen Ängsten und Schatten und so weiter eben auch vorbei. Und wenn man sich selber in die Augen schaut und wenn man sich selber erkennt, dann erschrickt man manchmal, was alles möglich ist. Ich glaube, dass viele Leute auch deswegen ganz unbewusst vielleicht auch in seinem eher kleinen, begrenzten Selbstbild verharren oder gar nicht hinschauen wollen, weil was würde es bedeuten, wenn ich meine potenzielle Größe, meine Möglichkeiten, meine Gaben erkennen würde? Das würde nämlich dann zur Folge haben, dass ich mir die Frage stellen muss, wie lange will ich noch warten, um das vielleicht jetzt rauszulassen? Aber das würde natürlich das Leben sehr stark verändern. Also Menschen, die wirklich ihrem Herzen folgen und ihrer Bestimmung folgen, die haben dann auch kein entspannteres Leben, sondern oft ein sehr viel turbulenteres Leben. Das habe ich auch so erlebt, weil du dann im Endeffekt nicht so weitermachen kannst wie bisher. Und das bringt sehr viel Bewegung ins ganze Leben auch. Und das kann auch Angst machen, ja.
Ja, absolut. Vor allem, glaube ich, ist eine der größten Ängste ja auch so diese Angst vor Ablehnung, ne? Was wird das Umfeld sagen, wenn ich dann in meine eigene Größe komme? Vielleicht auch die Erwartung, das selber gar nicht handeln zu können, was für Erwartungen und mit welcher Verantwortung das dann auch einhergeht, wenn ich da dann wirklich reingehe in wer ich wirklich bin und was ich, wozu ich fähig bin. Wann hast du das erste Mal für dich gemerkt, außerhalb des Tennis, sondern wirklich dann als du bist ja auf die Bühne gegangen, du hast angefangen zu sprechen. Ich weiß, dass du am Anfang gesagt hast, als wir mal gesprochen haben oder auch bei deinen Vorträgen, zeigst du ein Bild von dir, wie du das erste Mal auf der Bühne stehst, ich glaube mit diesem orangenen Polo, ne? Nicht selbstsicher. Wann hast du das erste Mal so richtig gemerkt, boah krass, ich glaube, das bin ich und hier geht richtig was? Wann war dieser Turning Point und was ist vielleicht auch kurz davor passiert, wenn da was passiert ist?
Bei mir war das ehrlich gesagt nicht so ein richtiger Schlüsselmoment. Das war so ein nach und nach hineinwachsen in so eine neue eigene Persönlichkeit, in so Kleider, die mir gefühlt immer viel zu groß waren. Zu mir haben die Leute schon immer gesagt, Steffen, wann löst du deine Handbremse endlich mal? Ja, und das mit diesem Handbremsensatz, da hätte ich wahnsinnig werden können, weil ich mir denke, ja, du Vogel, wo ist denn die Handbremse bitte, die man lösen kann? Weil das habe ich immer gehört in allem. Und die Leute haben mich schon immer viel größer gesehen oder viele Leute haben mich größer gesehen, als ich selber war. Also ich kann eben nicht eine Geschichte erzählen, dass ich jetzt von meinem Umfeld immer klein gemacht wurde. Den Job habe ich schon selber übernommen, in großen Teilen. Mein Umfeld hat mir eher immer versucht klarzumachen, du bist eigentlich super. Und ich konnte das aber überhaupt nicht sehen. Von dem her wird auch die Macht eines positiven Umfelds manchmal ein bisschen überschätzt, wenn diese positiven Samenkörner auf den giftigen Acker fallen, was man eben Selbstwertgefühl oder Selbstbild nennt, dann wächst da auch nichts, ne? Und das war eben das, ich musste mich selber entgiften quasi, mental und emotional von diesen ganzen Programmen, die woher auch immer eben halt in mir da drin waren. Und es gab schon einen Moment, den ich erinnere, als ich einen meiner ersten Vorträge gehalten habe, die ich selbst organisiert hatte. Also ich komme ja, wie gesagt, aus dieser kleinen Stadt in Niederbayern, 10.000 Einwohner. Es gibt ein Kino in diesem Ort. Und dieses Kino hat den größten Kinosaal mit 160 Plätzen. Den habe ich damals gebucht. Und da habe ich mir gedacht, na super, ich habe ja fast keine Aufträge, also versuchst du halt mal irgendwie selber einen Vortrag zu machen in deiner Heimatstadt. Völlig übersehen, dass natürlich die Hälfte kommt, um mich scheitern zu sehen, weil sie sich denken, jetzt spinnt er komplett, früher spielt er Tennis, jetzt redet er über das Leben. Ne? Also, das heißt, das Ding war innerhalb von 2 Tagen natürlich komplett voll. Und ich war nicht vorbereitet auf so einen großen Vortrag. Und es war sehr schlecht. Also aus meinem Gefühl heraus war es ein sehr schlechter Auftritt. Die Leute waren sehr nett und haben gesagt, das war gar nicht so schlecht, aber es war sehr schlecht. So, und ich habe mich auch fürchterlich gefühlt. Es war ein 2-Stunden-Ding. Und es kommt aber dann dieser Moment, wenn der Vortrag vorbei ist, die Leute sind heimgegangen und du bist alleine in deinem Raum, weil du musst ja auch wieder aufräumen. Und dann habe ich da so langsam aufgeräumt und habe so meinen Laptop eingepackt und so weiter und habe mir gedacht, boah, das war richtig schlecht, ja. Aber dann kam so dieser zweite Gedanke hinterher, dass ich mir gedacht habe, aber Respekt, dass du das durchgezogen hast. Du hast es mal wirklich durchgezogen. Du bist dann nicht von der Bühne gegangen, du hast es nicht abgesagt, du bist nicht ausgewichen, du hast dich nicht verdrückt. Du hast es gemacht und keiner von diesen 160 Leuten hätte das wahrscheinlich gebracht, was du gemacht hast. Du bist mit einem Zettel in der Hand, mit einem hässlichen auf der Bühne gestanden, hast dich da irgendwie durchgekämpft. Krass. Und da habe ich das erste Mal Respekt vor mir selber bekommen. Das war ein neues Gefühl. Und das war, glaube ich, schon ein Gamechanger. Weil dann kam jetzt auch der Ehrgeiz natürlich wieder. Den kannte ich ja schon. Der sagt, ja, aber so ein Scheißauftritt, das kann ja nicht dein Ernst sein. Du musst mehr trainieren. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten, also wirklich auch zu trainieren, wie man Vorträge hält, wie man gut spricht, wie man eine Performance entwickelt und so weiter. Habe mich da auch ein bisschen coachen lassen dann. Aber das ist eben auf diesen Respekt gefallen quasi, ne? Also so ein bisschen ein Selbstwertgefühl, das entstanden ist. Und so ging es dann langsam los, dass es beim nächsten Mal immer noch nicht gut war, aber schon ein bisschen besser.
Ja. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der auch sagt, ja, ich habe da so einen vergifteten Boden, bei mir ist kein Self-Respect und Selbstwert kenne ich auch nicht. Mhm. Weil das sehe ich auch ganz oft im Business, dass Menschen eigentlich anfangen, sich zu überwinden und die Schritte gehen. Und gerade bei uns ja auch in unserem Geschäft ist es ja auch viel, dass andere Menschen total viel in jemandem sehen. Und die können es oft gar nicht für sich annehmen und scheitern dann ständig an sich selber und sabotieren sich auch selber, um dieses Gefühl, dieses bekannte Gefühl wieder zu haben von, ah, guck mal, habe ich doch gewusst, ich kann es halt nicht.
So. Ja, mein Rat wäre, Stell dir die Frage, wenn jemand schon ein bisschen weiß, was er vielleicht machen möchte, beruflich oder von der Tätigkeit, stell dir die Frage, für wen machst du das eigentlich oder würdest du das gerne machen? Und viele Leute, die so diese Selbstwertmängel haben, so wie ich damals auch, dann kreist man viel um sich selber. Man kreist viel um das, da kann ich das noch nicht und hier habe ich das noch nicht gemacht und was denken die da über mich und so weiter. Die Leute denken nicht so viel über dich nach, wie du über dich selber. Also nimm dich nicht so wichtig, sondern werde gut in einer Sache, die einen echten Mehrwert bringt draußen. Also werd so gut, dass du, auch wenn du dich total scheiße fühlst, irgendwo für wenigstens einen Menschen einen Mehrwert erschaffen kannst. Weil bei mir war der Weg zu sagen, okay, ich fühle mich zwar nicht gut, aber tatsächlich kamen die ersten Leute, die gesagt haben, boah, das hat mir total geholfen, vielen Dank dafür. Beim ersten Mal glaubst du es nicht, aber beim 10., 15. Mal denkst du schon, alle können nicht blöd sein. Alle können dich nicht anlügen. Und plötzlich denkst du da, vielleicht kann ich doch irgendwie was. Und plötzlich fängt man an, durch das Feedback von außen doch ein bisschen sich nochmal selber zu hinterfragen. Und ich bin halt einfach in dem, was ich tue, extrem gut geworden, ja, weil ich eben auch viel gearbeitet habe und fleißig war. Also über diesen Fleiß und dann über die Wertschöpfung im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich Werte erschaffen und geschöpft habe für Leute, die mir das dann auch, ich habe es ja dann gesehen, ich habe es gemerkt, dass bei den Leuten was passiert. Und das hat mein Selbstbild korrigiert nach und nach. Also wirklich die Results, ne, die Ergebnisse. Und da hat mir nichts geholfen, mir das einzureden oder sonst irgendwas. Und natürlich habe ich mich auch coachen lassen und bin auf Seminare gegangen. Das ist ergänzend sehr hilfreich, aber das alleine ist es nicht, ne? Sondern wirklich werd einfach saugut in einer Sache, involvier dich und engagier dich komplett in diese Sache und bring was Gutes in die Welt, auch wenn du dich nicht gut fühlst, weil ich glaube, dieses Selbstwertgefühl wird auf Dauer auch durch das sehr stark eingefärbt, was du in die Welt bringst. Und wenn du dich aus welchen Gründen auch immer, weil du eine schwere Kindheit hattest oder was auch immer, halt nicht gut fühlst, dann ist das eine Sache. Dafür kannst du auch teilweise nichts, aber du kannst was für das, wie es weitergeht. Ja, und wenn du halt dieses Gefühl, das du irgendwann bekommen hast, die ganze Zeit auch in dir selbst wiederholst und das ständig deine Vergangenheit eigentlich wiederholst und das dein Leben nennst, weil es eigentlich die ganze Zeit deine Gegenwart ist, weil du es immer nur die ganze Zeit eben wiederholst, dann bringst du damit auch nichts Gutes in die Welt. Ne? Und so kommt man da nicht raus. Ja? Deswegen ignoriere dein Selbstwertgefühl ein Stück weit an der Stelle und bring was Gutes in die Welt. Also so war zumindest mein Weg.
Ja, das ist total spannend, dass du das sagst, weil oft, finde ich, ist ganz viel Bedauern der Vergangenheit und Angst vor der Zukunft da und dann hängen viele so dazwischen, können sich aber auch nicht überwinden, irgendwas umzusetzen. Und ich glaube, was ganz oft auch falsch verstanden wird, das hast du gerade auch super gesagt, ist dieses, auch wenn du dich nicht gut fühlst, weil es geht nicht, wenn ich was noch nicht kann oder was zum ersten Mal oder in den ersten Malen mache, da fühle ich mich nicht gut dabei. Das ist wie, wenn ich ewig keinen Sport mache und dann joggen gehe. Ja, nach 5 Minuten brauche ich ein Sauerstoffzelt und ne, das fühlt sich nicht gut an. Aber das wird halt von Mal zu Mal zu Mal besser. Und da einfach diese Blockade auch zu lösen. Vielleicht gibt es auch, weiß nicht, gibt es für Erfolg die Top 3 Blockaden, die man so hat in deiner Arbeit jetzt der letzten 20 Jahre? Konntest du da so einen gemeinsamen Nenner finden oder die Top 3 rausfinden?
Ja, also es gibt einen schönen Satz, eine Gleichung, die heißt, der Erfolg ist Potenzial minus Störfaktoren. Mhm. Na, also das würde für Glück oder für Erfüllung auch gelten. Ne? Erfolg oder auch Erfüllung oder Glück ist gleich, ne, wenn man das als Gleichung definiert, mathematisch, Potenzial. Das Potenzial hat jeder, die Gaben, die Talente, die Möglichkeiten, die Fähigkeiten, das sind alles Potenziale. So, minus Störfaktoren. So, es scheitert nicht am Potenzial. Es gibt keinen Menschen, der zu wenig Potenzial hat, um in irgendetwas erfolgreich zu werden. Nicht jeder wird die Nummer 1 von irgendwas. Ne? Will auch gar nicht jeder, muss auch nicht jeder. Aber jeder kann erfolgreich werden. So, aber es geht also nicht ums Potenzial, es geht um die Störfaktoren. So, und diese Störfaktoren sind, das ist ja eigentlich deine Frage, erstens negative Programme. Ja, also Glaubenssätze, Überzeugungen und so weiter, gibt auch noch andere Programme natürlich. Auch Störfaktoren ist auch Unwissenheit, ne? Also Unwissenheit über zum Beispiel geistige Gesetzmäßigkeiten. Ne? Also was hilft es mir, wenn ich das beste Auto habe und auch ein super Autofahrer bin, aber wenn ich die Straßenverkehrsordnung nicht kenne, dann werde ich Ampeln überfahren und dann kriege ich trotzdem ein Ticket, obwohl ich so gut Auto fahren kann. Ne? Also habe ich trotzdem irgendwann ein Problem. Störfaktoren sind natürlich auch Faulheit. Ja? Störfaktoren sind natürlich auch ein negatives Umfeld. So, also es gibt schon verschiedene Störfaktoren, die Erfolg blockieren, aber es ist am Ende des Tages immer nicht einer, sondern es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Elementen an der Stelle auch. Ne?
Das heißt, Störfaktoren könnten auch, also neben dem, was du jetzt gesagt hast, zum Beispiel auch Ablenkung sein. Weil ich finde zum Beispiel, also wenn ich jetzt so die letzten Jahre betrachte, ist unfassbar viel Ablenkung dazugekommen. Und es ist so viel einfacher, sich abzulenken, als sich wirklich mit sich selber und dem, was man eigentlich möchte, zu beschäftigen. Wie siehst du das Thema Ablenkung?
Ja, Ablenkung ist ein Riesenthema, ne? Also es wird ja heute noch den Schülerinnen und Schülern in der Schule oder auch Studentinnen und Studenten eingeredet, dass Multitasking die Fähigkeit des 21. Jahrhunderts ist. Also tatsächlich, Multitasking-Fähigkeit ist ja eine Fähigkeit und die ist in einer Zeit, da wo, ne, ich meine gerade junge Mütter und so weiter, wenn du da nicht multitasken kannst, ne, dann bist du verloren. Natürlich gibt es Situationen für jeden Menschen im Leben, wo es wichtig ist, mehrere Bälle in der Luft halten zu können. Ja, also Multitasking-Fähigkeit ist eine Fähigkeit, aber es ist kein Lebenskonzept. Also situativ ja, aber es braucht praktisch ein Gegengewicht. Da haben wir wieder das Polaritätsprinzip. Und das Gegenteil vom Multitasking wäre halt das Monotasking, also eine Sache zur gleichen Zeit. Wenn ich esse, esse ich. So. Wenn ich durch den Wald gehe, bin ich im Wald und höre nicht nebenbei einen Podcast. Ja? Wenn ich einen Podcast höre, dann mache ich nicht nebenbei noch drei andere Sachen, sondern bin ich jetzt voll hier bei dem Gespräch. Und das haben die Leute ein bisschen verlernt, weil es eben sehr viele Möglichkeiten und Angebote gibt, viel mehr als früher. Ne? Wir leben in einer sogenannten Informationsgesellschaft. Tatsächlich haben wir so viele Informationsmöglichkeiten und Reize wie noch nie zuvor. Heißt aber nicht, dass wir unbedingt mehr Wissen haben. Ja? Weil Wissen würde bedeuten, dass man Informationen miteinander in Beziehung setzen und auch anwenden kann. Und Weisheit wäre übrigens genau diesen Mangel zu erkennen. Also Information, Wissen und Weisheit sind drei verschiedene Dinge, und uns fehlt definitiv Wissen und Weisheit. Und das hat eben auch mit dieser Fokussierungsfähigkeit zu tun, was du ja meinst. Wir sind mittlerweile von unserer Aufmerksamkeitsspanne, ne, Attention Span nennt sich das ja, wirklich im Bereich von der Stubenfliege angekommen. Das muss man wirklich so sagen. Es gibt diese Attention Span Studie von Microsoft Kanada. Wir haben das im Jahr 2000 das erste Mal gemessen, wie lange kann ein Mensch durchschnittlich seine Aufmerksamkeit auf eine Sache gerichtet halten, bevor er wieder geistig sich ablenken lässt. Und der Wert damals waren 12 Sekunden. So, dann hat man das 13 Jahre später wiederholt, dann waren es noch 8 Sekunden. Jetzt ist das schon wieder 13 Jahre her, jetzt kann sich jeder ausrechnen, wo wir heute sind. Aber es gibt keine aktuellen Zahlen, aber wird also wirklich weniger. Und die größte Fähigkeit aus meiner Sicht für die aktuelle Zeit und für die Zukunft ist tatsächlich, sich fokussieren zu können. Und Fokus bedeutet, sich von all dem ablenken zu können, was einen ablenkt.
Das Wort zum Podcast. So, wenn du jetzt gerade als Zuhörer noch zuhörst und nebenher Wäsche machst oder so, setz dich doch mal einfach hin, nimm dir kurz ein Glas Wasser und hör einfach zu. Da kommen bestimmt noch ganz spannende Sachen. Ja, ich sehe das tatsächlich auch so und ich merke das auch selber in meinem Alltag. Zum einen das Thema Multitasking. Du hast vorhin schon gesagt, na, als junge Mutter, da machst du halt einfach 10 Sachen gleichzeitig. Und gleichzeitig merke ich einfach, sowohl bei mir selber als auch natürlich bei anderen Frauen vor allen Dingen, mit denen ich arbeite, dass das Nervensystem dermaßen überlastet ist durch diese viele Ablenkung, durch dieses unglaublich Schnellsein oder diese Schnelllebigkeit, die Gleichzeitigkeit, die einfach stattfindet in der heutigen Zeit und auch dieses Getriebensein ohne so einen Fixstern oder ohne so einen. Ich glaube, Dieter Lange nennt das ja immer Nordstern, ne? So diese Ausrichtung, wo soll es denn eigentlich hingehen? Und ohne das finde ich es auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, du hast mal gesagt, unmotivierte Menschen gibt es nicht. Deshalb weiß ich nicht, ob es Faule gibt. Kannst du auch gleich noch was zu sagen? Wahrscheinlich mehr und weniger Faule. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn einfach diese Ausrichtung fehlt, wo soll es denn auch hingehen, diese Sinnhaftigkeit, dann ist es natürlich auch total schwierig, bei sich zu bleiben und auch was zu finden, wofür es sich zu gehen lohnt. Weißt du, was ich meine?
Ja, richtig, genau. Also erstmal Faulheit ist ja etwas, also erstmal Faulheit ist ja kein Fehlen von Motivation. Faul zu sein ist ja ein Aspekt von Motivation, weil ich bin halt bequem und somit eine Suche nach Entspannung. Also es ist eine Motivation für Entspannung. Das nennen wir Faulheit. Das klingt
Okay,
vielleicht
gibt's wahrscheinlich in meinem Wortschatz nicht.
ja, das klingt jetzt wie eine Umdeutung, aber das ist so. Also faul, es gibt ja immer einen Wunsch danach. Warum will ich faul sein? Na ja, ganz einfach, weil mir Energie fehlt. weil mir die Decke auf den Kopf fällt, weil mir alles zu viel wird, weil es eine Form von Rückzug sein kann, weil ich innerlich einfach die Schnauze voll habe, weil ich vielleicht frustriert bin. Also Faulheit ist ja ein Verhalten, das sich nach außen zeigt und das basiert auf Grundbedürfnissen, auf dem Wunsch, auf der Suche nach etwas, ja, was ich durch die Faulheit bekomme. Deswegen hat Faulheit sehr viel mit Motivation zu tun. Es ist halt nur eben der Gegenpol. Und viele Leute können ja das, oder viele Leute glauben, sie sind faul, aber sie sind in Wahrheit gar nicht faul, sie sind erschöpft. Ja. Und sie verhalten sich vielleicht faul. Es sieht wie Faulheit aus. Ja? Sie wissen, was zu tun wäre, aber sie können es trotzdem nicht tun. Sie kommen nicht in die Umsetzung. Umsetzungsschwäche ist heute ein Riesenthema. Aber es ist nicht, weil die Leute faul sind, auch wenn ihnen das manche Politiker vorwerfen. Mhm. Es ist, weil sie mental und emotional erschöpft sind. Und Erschöpfung und Faulheit sehen nach außen gleich aus, vielleicht, aber es sind zwei komplett unterschiedliche Baustellen und ganz andere Aufgaben auch, wie man dann im Leben daran arbeiten sollte und könnte, ne? Weil wer wirklich faul ist, der hat einfach eine ganz eine andere Aufgabe, die dann eben wirklich mit Sinn, mit, was du sagst, mit dem Nordstern, mit Bestimmung, mit Identität, mit ganz vielen solchen Aspekten zu tun hat. Aber wer Erschöpfung hat, der ist eben meistens sehr wohl durchaus angetrieben von einer Idee, von einer Inspiration. Also Burnout zum Beispiel, ja, was eine maximale Erschöpfungskrankheit wäre, die kann man sehr gut kriegen, wenn man seinen Traumberuf kennt und verfolgt, ne? Weil man sich nämlich komplett verausgabt, fast aufopfert für diesen Beruf, für die Firma, für die Kunden, für die Mitarbeiter, für was auch immer. Also von dem her ganz, ganz andere Herausforderung. Und ich glaube, dass zum Beispiel, wenn man ins Gegenextrem schaut, heutzutage, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meine Programme kommen viele Leute, die auch sagen, ich kann nicht meditieren. Mhm. Also es gibt so zwei Bereiche. Also die einen sagen, wenn man mit den Meditationen erlernt oder macht, viele schlafen sofort ein nach 3 Minuten. Das heißt, da ist das System derartig überlastet, dass die bei der kleinsten Ruhe sofort in die Komplettgrätsche gehen. Und die anderen kommen überhaupt nicht zur Ruhe. Das heißt, die kriegen dann alle möglichen Zustände und Gedankenchaos und emotionale Wellen. Und da ist eher das Thema, dass die praktisch diesen ganzen, wir haben ja früher körperlich sehr hart gearbeitet und da hat sich diese ganze Energie des Körpers einfach körperlich ausgedrückt und kanalisiert. Und jetzt haben die Menschen heutzutage oftmals sitzende Tätigkeiten wie wir oder sie bewegen sich generell zu wenig. Und wenn sie dann zur Ruhe kommen, ist diese ganze Körperenergie immer noch da, weil die körperlich sich nicht ausgedrückt hat und jetzt sucht sie sich einen anderen Weg und zwar durch den Kopf. Also durch die geistige Bewegung, durch die geistige Aktivität, das nennen wir dann heutzutage Overthinking. Als man einfach zu viel denkt, das Gedankenkarussell, das auch weiterläuft, auch wenn du körperlich müde bist und schlafen willst, aber du kannst nicht einschlafen, weil da oben läuft immer noch dieser energetische Prozess. Und deswegen sage ich immer, alles, was Embodiment fokussiert ist, also die Arbeit über dem Körper mit dem Körper, kann extrem hilfreich sein, weil zum Beispiel körperliche Ermüdung oder Erschöpfung hilft extrem zum Meditieren, ja. Und wenn man aber die ganze Zeit einschläft, dann muss ich schauen, ob ich nicht irgendwo einfach krasse Energielöcher habe, um wieder meine Mitte zu finden. Also die Leute schwanken zwischen Aggression und Depression, zwischen völliger Erschöpfung und Hyperaktivität. Wir haben die Mitte verloren. Ja, und es geht einfach darum, wieder unsere Mitte zu finden. Das ist eigentlich der Kern von der ganzen Arbeit.
Ja, du hast gerade schön gesagt, mit Embodiment den Körper wirklich wieder zu benutzen, weil wir so viel sitzen. Und das ist auch, was ich in den letzten Jahren einfach ganz viel gesehen habe, diese auch ganz viel aufgestaute Emotionen, die da sind, ne? Ob das Wut, Traurigkeit ist. Natürlich aber, also Freude ist jetzt oft nicht aufgestaut, das ist dann die Ende aller Lehren, die Freude.
Naja, aber das ist gar nicht so verkehrt, was du sagst, weil Freude wird schon auch aufgestaut. Ich meine, viele Leute trauen sich ja nicht, ihre Freude auszudrücken oder können das gar nicht mehr auch, ne? Also so geronnene Freude, so Leute, die sich nur noch nach innen freuen auch, ne? Das gibt's schon teilweise auch, ne?
Ja. Ja. Oft habe ich erlebt, dass da einfach andere Emotionen drüber liegen sozusagen und wir das über den Körper dann super ausdrücken. Deshalb wir hatten es vorhin auch von nicht von Ablenkung, was hast du davor gesagt, von den Störfaktoren. Und da ging es ja zum Beispiel auch um die Glaubenssätze. Und also meine Erfahrung ist einfach auch, dass wir ultra viel im Kopf sind und einfach den Körper nicht mehr benutzen. Und wenn der Körper halt müder ist, dann wird auch der Kopf leiser. Ist das deine Erfahrung auch?
Ja, genau so ist es. Wie heißt das? Move your ass and your mind will follow. Mhm. Ja, also Ja, wenn man seinen Körper bewegt, dann folgt der Geist natürlich auch dem Körper. Ne? Und wenn man, die Frage ist, wen mache ich in meinem ganzen Verein da oben zum CEO quasi? Ne? Also ich meine, der Kopf, unser Verstand, auch unser Ego, das sind ja keine Feinde. Das sind halt Werkzeuge, sind Aspekte unseres Wesens. Und ich sage auch immer, ich habe so einen ganzen Verein, ne? Ja, man kennt das ja auch vom inneren Team, da gibt es ja verschiedene Konzepte, innere Kritiker und dieses und jenes. Ne? Ja, okay, es ist wie eine riesige Vereinsversammlung bei mir da auch immer und da quatschen ziemlich viele durcheinander. Und am Ende des Tages muss aber klar sein, jeder hat sein Stimmrecht und es kann auch mal rumgeschrien werden, ich bin der Chef, ich bin der Vorstand und alles hört zum Schluss auf mein Kommando. So, und wenn ich natürlich meinen Verstand oder mein Kopf oder was auch immer zum CEO plötzlich mache oder zum Vorstand, dann werde ich halt ein Leben haben, das rein aus dem Verstand gesteuert ist. Ne? Und das führt immer zu Problemen. Das hat man auch in der Corona-Zeit gemerkt, wenn plötzlich dann so Teilbereichswissenschaftler plötzlich über die gesamte Politik und Wirtschaftspolitik von einem ganzen Land auf einmal entscheiden, dann geht es gar nicht darum, ob die jetzt alle richtig sind aus ihrem Bereich oder nicht, sondern es geht einfach darum, dass man aus Teilperspektiven nicht ein großes Ganzes ableiten darf. Ne? Es braucht immer verschiedenste Perspektiven und dann muss man eine Systematik verstehen und dann muss jemand Übergeordnetes eine Entscheidung treffen, der sich alles angehört hat und das geht manchmal zu Lasten von dem einen oder zu Lasten von dem anderen. Das heißt, man kann selten eine Entscheidung treffen, die einen in allen Bereichen ein Ja abverlangt, wo man in allen Bereichen sagt, ja, genau, das ist es und das machen wir jetzt und das ziehen wir jetzt durch und das wird super. Das heißt, es wird viele Entscheidungen in deinem Leben geben, da wo es Zweifel gibt, da wo Teile von dir sagen so, oh, was ist, wenn das nicht klappt und oh, das hat doch noch nie funktioniert und kennst du jemanden, der es schon mal gemacht hat und ja, das ist dann so. Aber der Vorstand hat gesprochen und wir gehen jetzt diesen Weg.
Welche Instanz in dir ist der Vorstand?
Ich, mein Selbst. Das ist interessant, weil diesen Zugang zu demjenigen, der quasi der Vorstand ist, den kriegst du eben nur in dieser Stille. Also das heißt, ich nehme zum Beispiel, es gibt verschiedene Meditationsformen. Es gibt Entspannungstechniken, ja, und es gibt Meditation. Das sind für mich schon mal zwei verschiedene Dinge. Ja. So, in der Meditation geht es weniger um Entspannung, wobei auch eine Meditation kann mal entspannend sein, muss sie aber nicht. Ja, kann auch sehr aufwühlend sein und so. Ich nutze Meditation entweder zur Reinigung, dann geht es also wirklich um Monotonie und um komplette Stille. Ich nehme Meditation aber auch sehr gerne, um eben den Vorstand zu erreichen quasi. Mhm. Also das heißt, es gibt einen Raum, ich sage Raum, weil wir keine besseren Worte dafür haben. Es gibt einen Raum in jedem Menschen, da wo du frei bist von allem. Also nicht nur frei von den Ängsten, von den Gedanken, von den Sorgen, sondern auch frei von deinen Leidenschaften, Wünschen und Zielen. Das heißt, in dem Moment ist alles okay. Ja. Du willst nirgendwo mehr hin und du willst von nirgendwo mehr weg. So, und in diesem Raum, in den Raum kann man auch Fragen mitnehmen quasi. Oder Probleme. Ja. Das heißt, ich nehme dann so ein Thema, wo ich eine Vorstandsentscheidung praktisch brauche, die nehme ich davor ins Bewusstsein. Die steht quasi auf der Tagesordnung. Und dann gehe ich in diesen meditativen Prozess und führe mich selbst nach und nach in diesen Raum. Und in diesen Raum mache ich mir ganz kurz nochmal die Frage auf der Tagesordnung quasi bewusst und lasse mir tatsächlich die Antwort einfallen. Ja. Die taucht quasi auf.
Ne? Die fällt vom Himmel.
Ja, genau. Und diese Antwort ist es dann. Ne? Und die wird dann verkündet und dann darf sich praktisch der Rest des Vereins damit arrangieren. So, ja. Und das ist dann Live-Management, aber der Vorstand hat gesprochen. Ja. Also ich glaube, die größten Erkenntnisse kommen aus der Stille.
Ja, glaube ich auch. Und tatsächlich, glaube ich, ist es einfach erstrebenswert, erstmal ein Bewusstsein dafür zu erlangen, dass ich verschiedene Stimmen da in meinem Kopf habe, ne? So wie du gesagt hast, dass da überhaupt eine Vereinsversammlung gerade stattfindet, dass das nicht ich bin, sondern dass das nur meine Gedanken sind und meine Erfahrungen, die da halt mit reinquaken und mich auch schützen wollen. Du hast super gesagt, ne? Das Ego ist ja nicht unser Feind, sondern es möchte uns einfach beschützen vor Dingen, vor Verletzungen, die wir einfach schon mal erlebt haben, aber da ist ja auch keine neue Erfahrung und keine Bewusstseinserweiterung. Das heißt, in die Stille zu gehen, sich zu verbinden mit sich selber, mit dem großen Ganzen, wie das geht, könnt ihr bei Steffen lernen und da die Fragen raus zu, wie soll ich sagen, ja, in dir eingeben zu lassen, die kommen dann. Ja, im Prinzip ist da ja auch keine Identität mehr, sondern du bist da am Kern von dem, was ist, Punkt. Da ist nichts drumherum, da ist kein Raum, keine Zeit, da bist nichts, da ist nichts.
Genau, jetzt hast du es gesagt, das Wort, ne, Identität. Ne? Und auch jede spirituelle Tradition und jede alte Weisheitstradition geht in diese Richtung. Ne? Im Buddhismus nennt man es das Auflösen der Anhaftung. Wir nennen es vielleicht eben das Lösen der Identität oder Identifikation und so weiter. Es gibt verschiedene Worte dafür, aber es meint im Grunde genommen praktisch, dass ich erkenne, dass ich das, was ich habe, kann ich nicht sein. Ja. Ne? Ich hab ein T-Shirt an, so, ich kann das schon mal nicht sein. Ich habe ein Auto, kann ich schon mal nicht sein. Ich habe einen Verstand, das kann ich schon mal nicht sein. Alles, was man hat, sammelt man an. So, und unser Geist ist praktisch eine Ansammlung von allen möglichen Informationen, Eindrücken und Erkenntnissen und so weiter. So, ja, das ist ein Riesenhaufen an Informationen, mit dem laufe ich durchs Leben. Transgenerational habe ich praktisch von Eltern, Urgroßeltern und so weiter auch einiges mitgekriegt, ja, also tiefer sitzende Programme. So, das sind alles Dinge, die ich habe, aber das ist nicht das, was ich bin. Und wenn Menschen das lernen, und das kann man eben, da kann man jetzt lange drüber reden und philosophieren, es ist keine Philosophie. Es ist Realität, ja, oder es ist Wirklichkeit. Und die kann man eben nur erfahren, weil der Verstand kriegt zu dieser Tatsache, die ich gerade beschreibe, keinen Zugang, ne? So wie unsere Augen kein ultraviolettes Licht sehen können. Nicht, weil es nicht da ist, sondern weil unsere Augen als Wahrnehmungsinstrumente dafür nicht gemacht sind. Ja? Die andere Tiere können das sehen, wir können es nicht sehen. So. Das heißt, ich muss auf eine andere Wahrnehmungsebene gehen und dann kann ich das erfahren. Ja? Also Hans-Peter Dürr, der war, glaube ich, fast 2 Jahrzehnte lang der Direktor vom Max-Planck-Institut für Physik, war ein ganz bedeutender Quantenphysiker, Schüler von Werner Heisenberg und so weiter. Der hat mal diesen schönen Satz gesagt, man kann mehr, deutlich mehr erleben, als was man begreifen kann. Mhm. Und das ist es im Endeffekt. Ne? Also diese Erfahrungen in dieser Stille oder in diesem Raum, die sind dann eben im wahrsten Sinne des Wortes Augen öffnen oder Bewusstseins öffnen, auch wenn der Verstand das nicht alles einordnen kann. Und dann wird man eben frei von dem allen, was man hat. Man kann es trotzdem haben, deswegen ist das Haben nichts Schlechtes. Ja, man muss deswegen nicht als einsamer Mönch irgendwo in der Höhle wohnen. Haben ist kein Problem. Die Identität oder das Identifizieren, das Klammern am Haben und das immer mehr haben wollen, das haben müssen, das ist das Problem.
Ja. Und auch, finde ich, die Identifikation über das, was ich tue, ne, und auch über die ganzen Rollen, die ich bin oder die ich in Anführungszeichen spiele in meinem Leben. Ja. Ich habe vor ein paar Tagen hat erst mein Sohn quasi auch, die Kinder sind ja krass, ne, wenn wir kleine Kinder beobachten, die haben ja noch nicht so dieses eingenordete, angepasste, sondern die sind ja noch Scheunentor offen zu all dem, was da draußen ist. Da ist ja auch ganz wenig Trennung da. Ne? Wir haben vorhin über Polarität gesprochen. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Im Zweifel ist es eins. So. Und das kriegt ja aber der Verstand nicht hin. So. Und das, allein das mal zu erfahren, wünsche ich jedem, weil dann macht das Leben, das ist nachher anders. Du gehst mit einer anderen Wahrnehmung durchs Leben, das ist alles nicht mehr so schlimm. Du kommst aus deiner Opferhaltung raus, du übernimmst Verantwortung, du gibst dich dem hin, wo du eigentlich hin möchtest, weil du da auf einmal einen Zugang zu hast. Und dann ist auch dieses Umsetzungsthema nicht mehr so ein Riesenproblem. Und was ich auch, und das ist noch eine Frage, bevor wir dann auf was will mir das Leben sozusagen gehen, ist, so diese ganz klassischen Sachen auch im Business nochmal, dieses weg von und hinzu. Ja, oft komme ich ja in die Umsetzung, wenn da ganz viel Schmerz ist oder vielleicht auch Wut und es gibt mir Energie und ich will aus einer Situation raus und dann schaffe ich es, das umzusetzen. Das ist so das eine. Und dann kommt das andere, das sind vielleicht auch die schon Persönlichkeitsentwicklung mehr gemacht haben, wobei ich das Wort gar nicht mehr so gern mag. Ja, das ist mehr so Bewusstseinsentwicklung und Persönlichkeitsbefreiung, weil... Ja, anderes Thema. Und die das dann schon gemacht haben und dann in so einer, ich will nicht sagen im inneren Frieden ruhen, aber weißt du, so eine Gelassenheit haben und dann aber auch einen Arsch nicht mehr hochkriegen. Also, weißt du, was ich meine? Was macht man damit? Was hast du da für Tipps? Für die einen wie für die anderen?
Es gibt den Satz, wenn du Meister bist in einer Sache, werd wieder Schüler in einer anderen Sache. Mhm. Das Leben ist halt nicht dazu da, um glücklich zu sein und sich zu erholen, sondern es geht um Entwicklung. Also das, was wir als Glück definieren, sind natürlich in Wahrheit Glücksgefühle. Ne? Natürlich ist das Leben, wenn man so will, dafür gemacht, es ist ja unser Geburtsrecht, glücklich zu sein. Bloß die meisten Menschen wissen ja gar nicht, was Glück ist, weil sie eben immer das Glück, sie kennen ja nur das bedingte Glück meistens. Ne? Das Glück eben, das gebunden ist oder eben, bedingt ist, eben, ne, wenn der Partner richtig ist, wenn das Wetter gut ist, wenn die Politik was Gutes macht, wenn ich einen Job habe. Also immer wenn, dann. Ja, und dieses wenn, dann, dann bin ich glücklich. So, das heißt, wenn es im Leben nicht nur darum geht, die ganze Zeit Glücksgefühle zu haben und dass die Probleme weniger werden, so, dann geht es ja eher praktisch darum, sich irgendwie zu entwickeln, was ja irgendwie Widerstände und Probleme mit einschließt. So, jetzt kann man sich entscheiden, so einen Weg zu gehen aus zwei verschiedenen Gründen. Der erste Grund, was viele Menschen machen, die sie auf den Weg gemacht haben, ist, dass sie irgendwo, wie du sagst, weg wollen von etwas. Das heißt, Simon Sinek hat es den No-Why-Ansatz genannt, ne? Kenne dein Warum. Also es geht nicht nur darum zu wissen, was man tun will und wie man es tun soll, sondern auch, warum man das tun soll. Ja, so weit, so gut. Das Warum liegt immer in der Vergangenheit. Also warum bin ich jetzt auf die Bühne gegangen und früher habe ich Motivationsvorträge gemacht, heute ist es eben, sage ich mal, eine tiefere Arbeit, ne? Also warum? Ja gut, dann kann ich dir die Geschichte von meiner Mutter und das erzählen, das ist Biografie. So, und das Warum ist oft begründet in irgendeiner Form von Schmerz. Ja. Das heißt, da war irgendein Moment, der mich mehr oder weniger gezwungen hat, eine neue Entscheidung zu treffen. So, das heißt, viele Menschen verändern ihr Leben aus einer Schmerzerfahrung, also in einer Krise zum Beispiel, einem Tiefpunkt, nach einem Einschlag und so weiter. Und das kann eine ganz tolle Energie sein, um eben dann auch in die Veränderung, ins Wachstum, in die Entwicklung zu kommen. So, nur auf Dauer ist das natürlich keine gute Energie, um sich zu entwickeln, weil wenn diese Angst, ja, oder dieser Stress, dieser Frust, dieses, da will ich auf keinen Fall mehr hin, wenn das zu stark bleibt, wenn es quasi chronisch wird, dann kann ich so erfolgreich werden, wie ich will. Ich werde immer Existenzängste haben, ich werde immer Selbstwertmängel haben und dann verdiene ich vielleicht sogar mehr Geld und dann fange ich an, dieses Gefühl zu betäuben. Das heißt, dann habe ich mehr Möglichkeiten, ich erreiche mehr Menschen und so weiter. Das heißt, ich darf dieses Gefühl, diesen Antrieb irgendwann natürlich transformieren vom Warum in ein Wofür. Wofür mache ich das eigentlich? Ne? So, und das Wofür liegt also nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. So, das ist also eigentlich eher so die Frage nach dem, ja, wozu soll es denn eigentlich dienen? Man könnte auch sagen, nicht nur wofür, sondern für wen? So, das heißt, irgendwann bin ich vielleicht auf meiner eigenen Straße irgendwo gefühlt, habe ich alles erreicht, ja, aber irgendwann geht es dann darum, die eigene Arbeit in den Dienst von anderen zu stellen. Und jetzt kommen wir vielleicht auf diese Kombination von diesen zwei Dingen. Jetzt gibt's im Leben trotzdem immer wieder mal Rückschläge und Tiefschläge und Verletzungen. Oder manchmal haben Menschen auch wirklich sehr, sehr, sehr krasse Sachen erlebt, die für 5 Leben reichen würden. Und sie haben es innerhalb von 10 Jahren vielleicht erlebt. Ich glaube, wenn man lernt, den Schmerz, den man erlebt hat, wenn man ihn wirklich durchlebt, und ich meine nicht nur äußerlich, sondern innerlich, also was man dann integrieren nennen würde, wenn man ihn dann in den Dienst von etwas Höherem stellt, findet wahre Heilung statt. Das heißt, dass ich aus dem Schmerz, den ich erfahren habe, irgendwann aus dem Gift, das ich quasi erlangt habe, ein Heilmittel mache, weil ich die Dosierung ändere und somit Menschen retten kann. Retten ist das falsche Wort, Menschen helfen kann, Menschen unterstützen kann, gerade weil ich das erlebt habe. Das heißt, ich gehe einen Weg, weil ich ihn für mich gehe, aber andere Menschen profitieren davon, dass ich diesen Weg für sie gegangen bin. Das ist heute übrigens eins meiner häufigsten Feedbacks, dass Leute mir danken, dass ich meinen Weg so weit gegangen bin, weil andere Menschen jetzt davon profitieren. Und das hat ganz viel Heilung für mich auch in meinem Leben bei meinen Themen gebracht. Und somit gibt es ein klares Warum in meinem Leben, das ich nie vergessen werde. Und es gibt auch ein klares Wofür auch. Und ich glaube, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, wo es dann eben nicht mehr nur um mich geht, ja, ich entwickle mich, aber weil ich mich in etwas Größeres investiere, dann wird für mich ein Schuh draus.
Ja, allein dazu könntest du auch ein Buch schreiben.
Ja, da könnte man Bücher drüber schreiben. Ja.
Apropos Buch. Jetzt hast du mir vorhin gesagt, du schreibst gerade an dem Buch. Das interessiert mich ja sehr. Wie heißt das Buch? Wann gibt's das? Was steht da drin?
Also das Buch, ich fange vielleicht erstmal bloß ganz kurz davon an, was hat es mit dem Buch auf sich? Also ich habe schon mehrere Bücher geschrieben, die waren in anderen Bereichen. Dieses Buch ist jetzt das erste Mal so ein bisschen wie so eine kleine Bedienungsanleitung fürs eigene Leben. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen einfach die Sprache des Lebens nie gelernt haben, wie ich auch nicht. Ich habe sie dann später auf dem quasi zweiten Bildungsweg von meinem Lebensmentor, dem Kurt Tepperwein, gelernt. Und das hat damit zu tun, dass man sagt, okay, wenn das, was im Leben passiert, ja, man sagt das ja auch, nichts ist Zufall. Ja, aber was heißt das, nichts ist Zufall? Das würde ja bedeuten, alles hat eine bestimmte Bedeutung. Ja, also man könnte sagen, alles ist eine gewisse Botschaft, wenn man das so möchte. Das stimmt und somit hat alles eine Bedeutung, aber nicht unbedingt immer gleich jetzt für mich. Und manchmal passieren dann bestimmte Dinge, aber immer wieder. Also das heißt, es passiert ja ständig irgendwas. Jetzt kann ich nicht die ganze Zeit sagen, oh, jetzt ist mein Radiergummi runtergefallen, jetzt muss ich eine Lebensanalyse machen. So, also du wirst ja nicht fertig. So. Aber es gibt ja bestimmte größere Themen im Leben, die einen emotional bewegen, die also auch eine Auswirkung haben, die einen dazu zwingen, irgendwas zu tun oder nicht mehr tun zu können. Themen, die, wie gesagt, sich wiederholen im Leben. Immer wieder das gleiche Thema, manchmal mit unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Situationen, aber immer wieder. Ne, bei mir zum Beispiel eben das Thema Verlustängste. Mhm. Dieses sich bis zur Erschöpfung aufarbeiten, das kannte ich nicht nur als Kind, das kannte ich eben nicht nur im Tennis, sondern ich habe irgendwann einen Tennisschläger gegen ein Mikrofon getauscht, aber das Programm war immer noch da. Ja. So, das heißt, es gab dann also irgendwann körperliche Symptome, ganz viele, also in meinem Leben habe ich ganz viele Spielstandsanzeigen quasi gesehen, wo ich merke, so, da vergleichst du dich mit anderen, da bist du nicht bei dir, da bist du dieses und jenes und so weiter und so fort. Und es gibt praktisch ein System, wie man diese Botschaften des Lebens übersetzen kann, weil das Leben spricht die ganze Zeit zu uns. Die Frage ist, ob du ihm zuhörst. Es gibt dieses Buch Gespräche von Gott, das kennen bestimmt der eine oder andere von Neil Donald Walsh, und der hat mal so eine schöne Szene beschrieben, als er das Buch rausgebracht hatte und das ein sehr großer Erfolg wurde, wurde dann in einer Fernsehshow interviewt von einem nicht sehr positiv gestimmten, einem sehr, sehr kritischen Interviewer, und der war so ein bisschen neidisch und der hat dann zu ihm gesagt, aha, Herr Walsh, also Sie sind offensichtlich also der mit Gott spricht, ja, also sagen Sie mal, mit wem spricht Gott denn noch? Und er hat halt recht trocken geantwortet und hat gesagt, naja, die Frage ist nicht, mit wem Gott spricht, sondern die Frage ist, wer hört zu. Ja. Und wenn wir jetzt Gott mal austauschen durch das Leben, dann ist es genau der Punkt. Die Frage ist nicht praktisch, ob das Leben zu dir spricht, sondern ob du verstehst, was es dir sagen will. Ja. Und da habe ich jetzt eine Deutungssystematik quasi entwickelt, wie man wirklich über verschiedene Stufen die Botschaft des Lebens lernen kann, für sich zu übersetzen. Also es gibt wirklich verschiedene Stufen, dann Schritt für Schritt, wo man immer mehr merkt, ah, okay, das ist es bei mir, das ist bei mir. Und es wird dann, wie wenn man bei Google Earth schaut, okay, wo ist meine Stadt, wo ist mein Haus? Du schaust zuerst auf die Welt, dann aus dem richtigen Kontinent, dann das Land, dann das Bundesland. Und du kommst also immer näher ran und zoomst praktisch über dieses Buch immer näher rein, bis du merkst so, ach, das ist die Straße und die Hausnummer, da ist der Garten. Das ist das Thema. Das heißt, du erkennst dann deine Aufgabe und lernst praktisch, was das Leben dir mit diesen Botschaften, auch mit dem Schmerz, mit dem Misserfolg, mit den Vorfällen, Unfällen und so weiter, was es dir eigentlich sagen will. Und dann kann das auch endlich aufhören, weil du eben anfängst zu antworten. Und dein Leben wiederholt die Lektion so lange, oder die Prüfung besser gesagt, bis die Lektion gelernt wurde. Also man sagt auch, ne, das Leben flüstert so lange, bis es schreit. Es wird halt immer deutlicher. Und viele Leute haben einfach nicht gelernt, das zu verstehen, oder sie lernen es dann erst durch sehr großen Schmerz zwangsweise. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil mir hätte dieses Buch sehr viel Zeit und sehr viel Leid erspart, wenn ich das schon gehabt hätte. Ich habe das so, wie gesagt, über einen zweiten Bildungsweg beim Kurt gelernt, aber es gab auch kein System. Ne? Und das System war das, was gefehlt hat. Und das gibt es jetzt eben in dem Buch. Das kommt jetzt irgendwann im Januar raus, Januar 27. Titel des Buches, was dir dein Leben sagen will. Kann man vorbestellen, findet man in deinen Shownotes jetzt dann wahrscheinlich den Link.
Den bauen wir auf jeden Fall ein. Und die Frage wäre tatsächlich noch, natürlich neben dem Buch, ich meine, also tatsächlich würde ich mir auf jeden Fall Steffens Buch holen, weil wenn ich jetzt mal überlege, wie viel Bestseller hast du geschrieben? Du hast auf jeden Fall zig Bücher geschrieben.
Ja, genau. Also es sind 4 Bücher. 3 davon sind zumindest mal Verlags-Bestseller oder teilweise Kategorie-Bestseller geworden. Ja. Also jetzt mit dem neuen Buch wollen wir einen Spiegel-Bestseller erreichen. Also über alle Kategorien hinweg dann. Ja. Mal sehen.
Große Empfehlung. Also ich werde es mir auch holen. Ich gucke da rein. Ich finde es total spannend. ist ja auch total schön, auch im Nachgang mal zu sehen und auch zu gucken, was ist denn jetzt gerade. Ne? Das kann einem schon ein bisschen Zeit sparen und natürlich auch das Bewusstsein erweitern, weil es dich halt einfach auch schon mal dahin piekst, dann kannst du immer noch für dich prüfen, wahr oder nicht wahr, für dich in dem Moment. Aber richtig geil. Cool.
Ja, das Schöne ist halt, wenn man das einmal verstanden hat, wie dieses System funktioniert, wie man diese Botschaften interpretiert, dann kann man das sein Leben lang. Also es ist wirklich, das klingt immer so wie so ein Kalenderspruch, aber es ist tatsächlich eine Investition ins Leben, weil wenn ich einmal verstanden habe, wie Wurzelrechnung in Mathe funktioniert, brauche ich keinen Lehrer mehr. Der ist mir jedes Mal erklärt, wenn ich wieder eine Frage habe. Ich weiß, wie das funktioniert und das funktioniert beim Leben wirklich so. Es ist auch nicht so kompliziert. Man muss es nur einfach einmal wirklich systematisch verstehen und deswegen ist auch kein Riesenschinken. Ne? Das ist ein Taschenbuch, das kriegt man gut durchgelesen. Es ist in einer einfachen Sprache, so wie ich hier spreche. Ich schreibe es natürlich selber. Also ich glaube auch ein tolles Geschenk für Menschen, die man gerne hat.
Ja, ja, absolut. Ja, danke. Den machen wir auf jeden Fall rein. Und hast du denn demnächst mal wieder ein Event, wo man dich auch mal live erleben kann?
Auf alle Fälle, da einfach, je nachdem, wann ihr das jetzt hört, auf alle Fälle mal in die, also in den Shownotes können wir vielleicht auch meine Webseite packen. Da gibt's immer wieder neue Seminare. Also die Kunst zu leben findet jetzt zum Beispiel Ende 26 nochmal statt, da in Bad Windsheim, irgendwo zwischen Nürnberg und Heilbronn, irgendwo in der Mitte ist es, ne? Ja. Genau. Dann findet im März 27 findet mein Aufbruchseminar statt. Das ist ein Tagesseminar. Das ist gerade, wenn man so ja wirklich vor einer großen Veränderung im Leben steht und so diesen Kick braucht, um mal in die Umsetzung zu kommen, ist das ein sehr starkes energetisierendes Event. Natürlich auch für berufliche Veränderungen auch sehr, sehr gut. Ja, also es gibt verschiedene Termine. Wir werden weitermachen. Wir hören nicht auf. Ich bin erst gefühlt für mich am Anfang, obwohl ich schon 20 Jahre im Markt bin. Aber ja, die Termine findet ihr auf den Seiten.
Ja. Ja, danke dir. Also die machen wir auf jeden Fall auch damit rein. Und ich danke dir auch, dass ich ja jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, darf ich von dir lernen. Das ist ganz wundervoll. Ich mache bei Steffen übrigens auch eine Sprecherausbildung. Der hat nämlich ganz, ganz viele tolle Programme. Also guck da auf jeden Fall mal rein. Und ja, ich bin dir sehr dankbar für deine Freundschaft, für deine Impulse, jetzt auch heute wieder für deine Zeit. Und ja, einfach vielen, vielen lieben Dank.
Und danke dir und danke, dass du dich jetzt so schön zeigst für die Menschen, weil das ist, du bist auch genauso ein großes Geschenk für die Leute.
Danke dir. Ja, und wenn ihr jetzt noch oder du jetzt noch dran bist und dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere super gerne den Kanal, damit du nichts Wertvolles mehr verpasst. Und mir würde es natürlich helfen, weiterhin hochkarätige Gäste für dich zu gewinnen. Und ja, danke, dass du dabei warst und dir das angehört hast. Und alles Liebe und bis bald. Tschüss.